Ja, grüß Gott und herzlich willkommen zu meinem Vortrag über Toy Collect. Also Toy Collect ist eine Open Source Robotik Plattform. Ich mache mich entschuldigen, die Folien sind auf Englisch. Ich habe einfach alles zusammengepastet und ein paar neue Sachen gemacht. Und wenn ich es auf Deutsch übersetze, dann werden sie zu lang. Dann muss ich halt das Layout ändern. Deswegen sind die Folien auf Englisch und ich rede auf Deutsch. Ja. Also was ist Toy Collector? Man kann es schlecht googeln. Also damals 2014 konnte man es gut googeln, aber inzwischen, wenn man Toy Collect googelt, ist an, glaube ich, 7. oder 8. Stelle. Das ist eine Serie von Robotern, die wir seit 2014 gebaut haben. Also es ist Open Source Software und Off-the-Shelf Hardware. Also die Pläne sind auch alle Open Source, sind auf der Webseite zum Downloaden auch entsprechend beschrieben. Man kann sie selber zusammenbauen, man muss ein bisschen löten können. Mit jeder Generation weniger, muss ich sagen. Also mit der neuen Generation muss man jetzt nur mehr ganz kleine Lötstellen machen. Und sie verwenden also eine oder mehrere Kameras mit verschiedenen Kontrollmechanismen. Also wir haben zum Beispiel implementiert eine Steuerung über Google Cardboard mit Kopfbewegungen, was denkbar ungünstig ist, weil man den Kopf ganz ruhig halten muss und dann geht er vor, zurück, links und rechts. Also hat sich nicht wirklich durchgesetzt oder mit den Standard-Bluetooth-Controllern und so. Da haben wir sehr viele Sachen gemacht. Ultimativ ist natürlich das Ziel, dass die Dinge autonom fahren. Ja. Also basiert auf Raspberry Pi, glaube ich, jedem ein Be bekannt inzwischen. Und unser erster Use Case, den wir uns gestellt haben, war eben, meine Kinder waren damals sehr klein und sie haben dauernd Spielzeug unter die Couch gehauen. Und die Frage ist, wie kriegt man es dort? Die Couch ist ungefähr so 7,5 Zentimeter hoch. Wir brauchen also einen relativ schmalen Roboter, der da runterkommt. Und damit man sich das leichter vorstellen kann, haben wir damals ein Video gemacht, das ich jetzt kurz vorzeige, wenn ich da hinkomme, auf den Bildschirm.
Meine Motivation war es, dass meine zweijährige Tochter immer ihr Spielzeug unter dem Sofa verschwinden ließ. Und es war immer relativ schwierig, es herauszufinden, beziehungsweise überhaupt zu schauen, was dort drunter liegt. Ja. Und die erste Idee war natürlich, meinen Staubsaugerroboter zu nehmen und entsprechend zu modifizieren, dass er unter dem Sofa fährt und das Spielzeug vorbeiholt. Er war allerdings leider zu hoch. Also haben wir beschlossen, mit Hilfe der Raspberry Pi Plattform einen eigenen Roboter zu bauen, der eben klein genug ist und mit dem man einmal zumindest unter das Sofa fahren kann, schauen, was dort ist und es dann halt entsprechend auch herausschieben, wenn man etwas findet. Was Sie brauchen, ist ein Android-Handy oder ein Android-Tablet. Ich würde ein Android-Tablet empfehlen, weil man mehr sieht. Und Sie sehen dann genau, was der Roboter sieht und haben eine Fernsteuerung. Das heißt, Sie können links drehen, rechts drehen, vorwärts und rückwärts fahren in verschiedenen Geschwindigkeiten. Und wir haben sogar eine Lampe eingebaut, weil es unter dem Sofa natürlich meistens sehr dunkel ist und Sie sonst nicht sehen. Unsere Idee ist es eigentlich, die Haushaltselektronik, die bereits existiert, wie zum Beispiel Staubsaugerroboter oder Rasenmäherroboter, entsprechend zu ergänzen um intelligente Funktionalität, wie zum Beispiel für einen Staubsaugerroboter klassisches Babyspielzeug einsammeln und zum Beispiel für einen Rasenmäherroboter zum Beispiel Äpfel einsammeln, weil bisherige Rasenmäherroboter fahren immer über die Äpfel drüber, das lockt die Wespen an und diese Dinge interessieren uns sehr. Und deswegen wollten wir hier zeigen, was mit der heutigen Technik schon möglich ist. Wir haben eine Website zusammengestellt, wo Sie die Baupläne haben und Sie können sich selbst natürlich einen zusammenbauen. Die Software stellen wir als Open Source zur Verfügung.
So, das ist natürlich der Stand von 2014, also natürlich ein bisschen veraltet. Damals hatten wir, war es so, dass wir natürlich den Roboter nur, das war die 1.0-Version sozusagen, die wir dann, also die erste Version 1.0 aus 2014 hat, wie man vielleicht sieht, da habt ihr einen Laserpointer oder sowas? Okay. Die Kamera ist asymmetrisch angebracht. Also man sieht, dort links drüben ist die Kamera. Das ist natürlich ein bisschen blöd zum Steuern. Deswegen die Version 1.1 hat dann so tatsächlich am Mittel der Kamera, haben den Raspberry Pi umgedreht. Weil bei der Version konnten wir es nicht machen, weil wir brauchten den Platz für den Bluetooth-Dongle. Der Raspberry Pi 1 hatte ja noch kein WLAN. Und die LED war zwar, es ist zwar nett im Video, dass das erwähnt wird, aber die LED war viel zu schwach, man konnte unter der Couch nicht sehen und wir haben dann eine wesentlich stärkere LED verwendet für die 1.1-Version und eben 5 GHz WLAN statt 2,4 und das erste Mal auch aufladbare Batterien. Also früher hatten wir diese Lithium-Batterien, die waren sehr, sehr teuer und konnten nur einmal verwendet werden, das war natürlich nicht so gut. Und es ist tatsächlich so, dass eine zentrierte Kamera sehr viel schnellere Steuerung ermöglicht. Also wir waren ungefähr doppelt so schnell für den Benchmark-Task. Der Benchmark-Task war, wir haben einfach einen Haufen von Bälle auf den Boden gelegt und geschaut, wie lange es dauert, die von einem Raum in den anderen zu schieben. Und ja, und dann haben wir eine Version für Outdoor gemacht, eben mit Stereokameras, weil damals war die einzige Methode, Stereokameras zu bekommen, eben das Evaluationsboard zu verwenden vom Compute Module von Raspberry Pi. Und das war relativ groß, das konnte man für einen kleinen Roboter nicht drauf machen. Also haben wir diese Dagu-Robot-Plattform gemacht und haben eben ein System gemacht, mit dem man so mit einem kleinen Roboterarm Früchte aufsammelt. Und die Stereokameras waren dann hier links und rechts und haben eine Steuerung gemacht mit der Google Cardboard und ich weiß nicht, ob jemand noch kennt, die Wii-Controller. Wir haben zwei Wii-Controller verwendet, um den Roboterarm zu steuern und den Roboter und halt eben ein Google Cardboard. Es hat nicht wirklich gut funktioniert, weil der Roboterarm war die ganze Zeit im Weg von den Kameras, man konnte nicht gerade wegklappen. Also man musste es halt im Blindflug arbeiten. Wir haben dann doch ein Video haben wir aufgenommen, wo es uns gelungen ist, einen kleinen Apfel ungefähr in der Größe zu erkennen, aber wir trauen uns nicht, das Video zu zeigen, weil es ist so schlecht. Und es hat, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert. Also es war nicht wirklich, aber es war eine wertvolle Erfahrung. Und der Roboter haben wir auch relativ schwer. Ja? Also der Roboter ist immer nach vorne gekippt und so und wir mussten dann ein Gegengewicht montieren. Deswegen haben wir eben in der nächsten Version den Roboterarm entfernt und dafür halt neue Sensoren draufgegeben. Eben die üblichen Sensoren, die man für Autoroboter gerne hat, ist eben Ultraschallsensoren, GPS, Beschleunigungsmesser, Magnetometer, Gyroskope, auch eine Tiefenkamera und haben eben diese lustigen Kopfbewegungs-Remote-Controls gemacht, eben Bluetooth Gaming Controller und mein Bruder hat auch zur Verfügung gestellt so einen USB-basierten Gasbremse, Lenkrad und darüber konnte man den Roboter dann auch steuern mit einem großen Monitor mit diesen Stereokameras und so. Ja, war auch lustig, aber ja. Und dann haben wir 2018 das auf Compute Module 3 abgedatet. Und damit konnte man das erste Mal wirklich Sachen lokal ausführen. Also einfache Deep Learning Modelle lokal ausführen. Das war beim Raspberry Pi 1 noch nicht möglich, weil der zu wenig Leistung hatte. Aber wir sind dann natürlich zurückgekommen und haben gesagt, okay, wie können wir mit der damaligen Technologie, die verfügbar war, eben Stereokameras machen? Und die Idee war, zwei Raspberry Pi Zeros hineinzugeben. Und deswegen hat auch diese 1-2er Generation eben diesen Hügel, das links ein Raspberry Pi Zero drin und rechts ein Raspberry Pi Zero. Jeder hat eine eigene Kamera und eine eigene LED und sie haben so ein einfaches Protokoll, wo sie sich synchronisieren und wo man halt die Daten entsprechend aufzeichnet und damit haben wir unsere ganzen Trainingsdaten aufgezeichnet. Der Nachteil von dem war halt, dadurch, dass man sieht es auch sehr schön auf dem Bild, ja, dass das Gehäuse ist ein bisschen schief. Ja. Das lag daran, es gab jetzt keine eigene Verankerung sozusagen von dem Chassis, das war drunter und dem Gehäuse oben. Dadurch jedes Mal, wenn man wo dran gefahren hat, hat sich das ein bisschen verschoben und einmal waren die Stereokameras so, dann waren die Stereokameras so. Und deswegen haben wir in der neuen Version, das sieht man leider auch nicht gut, da ist hier eine Schraube drin in der Mitte, die das Ganze zusammenhält. Das war dann natürlich viel besser. Und natürlich die etwas vereinfachte und leichter zu druckende, vor allem 3D-Version, war halt auch sehr viel praktisch. Man sieht auch hier hinten, hier kann man die SD-Karten tauschen, man hat dann immer ein Slaver-SD-Karte, die konnte man dann entsprechend tauschen und die Daten aufzeichnen und dann später das System auch entsprechend testen. Und dann haben wir noch etwas gemacht, was uns damals irgendwie sinnvoll erschien. Da gibt es von Cooler, die Firma gibt es noch immer, da gibt es Cooler BB, die machen so eine Art, ich sage immer Doppelperiskop, ich weiß nicht, was der wirkliche Name ist, als einfach mit dem eine einzelne Kamera eine Stereokamera umwandeln kann. Nicht? Also man hat im Prinzip hier zwei Spiegel, man hat hier zwei Spiegel und dann geht das Weg so. Und man kann sozusagen aus einer Kamera, also mit einem normalen Raspberry Pi, kann man eine Stereokamera machen, wobei man natürlich sehr viel, nur einen kleinen Bildbereich herausbekommt. Ja. Und der war dann tatsächlich, nachdem es Raspberry Pi 3B war, der war in der Lage, also einfache Deep Learning Models lokal auszuführen, wie zum Beispiel Obstacle Voice, aber dann trainiert und da haben wir dann ein Paper drüber geschrieben. Und was ich jetzt mit habe zum Testen und zum Anschauen, ist natürlich die neueste Generation, wo wir wieder das Chassis komplett überarbeitet haben. Man sieht auch, es ist deutlich breiter als die letzte Version. Es liegt einfach daran, dass wir auf Stereo Pi V1, V2 umgestiegen sind und das braucht relativ viel Platz und wir wollten gleichzeitig den Roboter eben von der Höhe her etwas niedriger machen und dadurch ist das in der Mitte und links und rechts sind die Fahrwerke. Also ja, und auch wieder zweimal Stereokamera, diesmal eine Tiefenkamera dabei, eben mechanische Bumper-Sensoren, magnetische Encoder auf beiden Motoren und auch ein Ausschalter. Was heißt, dass man den Roboter, wenn man mal nicht braucht, kann ihn ausschalten, kann ihn ein bisschen liegen lassen, ohne dass gleich die Lithium-Ionen-Batterien tief entladen werden und kaputt werden. Das ist schon ein Vorteil, wenn man gescheiten ausarbeitet. Sonst musste man immer eine Batterie rausnehmen, das war halt sehr lästig. Und was eben bald kommt, dass wir fast fertig haben, ist eben für Stereo Pi V2 das Gleiche. Es schaut außen genau gleich aus, ist nur innen ein bisschen anders aufgebaut. Er braucht einen größeren Kühlkörper. Das ist, was wir haben. Und geholfen haben mir bei diesem Projekt so meine Schüler. Also da gibt's, und in Österreich gibt es dieses lokale Forschungsprogramm FFG Talente für Schüler, für Oberstufenschüler. Da kriegt man Oberstufenschüler für einen Monat und die ganzen Personalkosten bezahlt. Das heißt, man musste nur den Sachkosten und die ganzen Hardware einkaufen und sowas. Und das ist dann tatsächlich so. Und die erste Version der Steuerungssoftware wurde von Georg geschrieben und der hat circa die ganzen 3 Wochen gebraucht. Man sieht, der 1.1er war dann schon in einer Woche zusammengestellt für die 2.0er. Die Outdoor-Roboter haben wir dann wieder natürlich neu angefangen. Und so eine aktuelle Roboter kann man wahrscheinlich in ein paar Tagen zusammenbauen. Möglicherweise auch schneller, wenn man ein paar davon baut. Die meiste Arbeit sind natürlich immer die Kabel. Ja. Also die Kabel sind immer die meiste Arbeit bei diesen Robotern. Kabel krimpen und sowas, entsprechend testen, schauen, dass alle Verbindungen passen und sowas. Und dann halt die Sachen an die richtige Stelle reingeben, vielleicht anschrauben und befestigen. Und ja, und dafür habe ich auch 2 Auszeichnungen bekommen, eben 2018 und 2024. Und das ist meine Praktikantin, die das meiste gemacht hat. Und da haben wir, die war Teil einer Kampagne und man sieht die. Damals hatten wir schon das neue Robotermodell, aber die Kameraleute wollten unbedingt das alte haben, weil sie meinen, es schaut schöner aus, nicht? Es hat diese schönen Kurven und so. Ist aber wie schon sehr unpraktisch. Also wir haben natürlich die 3D-Modelle noch immer da, aber man könnte wahrscheinlich ein Loch hineinbohren und dann schrauben wir, glaube ich, möglich. Aber ja. Und wir haben auch sehr viel Feedback bekommen von Leuten. Also die erste Version ist eben die zum Fernsteuern. Die hat noch keine Autonomität gehabt, weil eben der Raspberry Pi 1 nicht genug Rechenleistung hat, um Deep Learning Modelle lokal auszuführen. Und da haben viele Leute in der ganzen Welt haben das zusammengebaut und das ist ein Auszug von dem Feedback, den wir bekommen haben. Und wir wurden noch am Raspberry Pi Blog eben in 2014 erwähnt. Und das Video wurde dann mehrere tausend Mal gleich in der ersten Woche angezeigt. Und ja, ich schätze, dass vielleicht ein paar hundert Leute sich das angeschaut haben, vielleicht ein paar Dutzend Leute so einen Roboter zusammengebaut haben. Was schon ziemlich gut ist, weil wie gesagt, der erste war noch sehr viel aufwendiger zum Zusammenbauen als die aktuellen Generationen. Ja, ich wollte vielleicht kurz eingehen, okay, was hat sich alles getan in dieser Zeit seit 2014? Es ist also 2019 haben wir wirklich das erste Mal geschafft, sozusagen ein kleines Deep Learning Modell lokal am Roboter auszuführen, das wirklich autonom fahren kann. Das heißt, dass man ihn zu einer Konferenz mitnehmen kann, hinstellen, und das haben wir dann auch gemacht in der 2020er Konferenz. Bei der ICA 2020 haben wir mitgenommen und haben dann dort fahren lassen, und das können wir heute auch wieder tun. Das war sozusagen der erste Meilenstein. Aber natürlich, wie gesagt, mit der Einschränkung durch dieses Doppelperiskop in der kleinen Sichtweise, also er hatte nur einen ganz kleinen Sichtbereich, dann eben ja unser erstes Paper in 3.2020. Für diese anderen Roboter musste man immer die Daten irgendwie via Wi-Fi zu einem zweiten Rechner, zum Raspberry Pi 4 schicken, damit sie analysiert werden konnten. Aber auch da waren, dadurch, dass das Deep Learning Modell braucht nur ganz, ganz kleine Bitmaps, kommt man auf ca. 4-8 Frames pro Sekunde, was schon halbwegs brauchbar ist, wenn der Roboter nicht so schnell fährt. Ja. Und in 2022 haben wir dann nochmal die Daten analysiert auf einer anderen Weise und haben ein theoretisches Paper darüber geschrieben und eben das letzte Jahr on and off, muss ich sagen, also die letzten 12 Monate sind wir eigentlich, da haben wir das neue 3D-geprintete modulare Chassis, das jetzt wirklich aus einzelnen Teilen besteht. Ich hatte das später noch genau. Also der große Vorteil ist, dass man nicht mehr diese Zoomer-Robot-Plattform braucht, die man früher gebraucht hat. Man sieht es hier, vielleicht sieht man es hier am besten. Das ist dieses Ding, was hier unten drauf ist. Das ist eine Standardplattform von Pololu. Da ist ein Batteriefach drin und die haben wir bisher bei allen Robotern gebraucht. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Das heißt, wir können andere Batterien verwenden, wir können andere Akkus verwenden. Wir sind da jetzt deutlich flexibler und wir haben also auch nicht diesen fixen Abstand von den zwei Tracks, die wir bisher hatten. Und das macht es natürlich sehr viel flexibler und hat uns erlaubt, dass wir eben auch eine Tiefenkamera vorne einbauen. Ja. Und natürlich die mechanischen Bumper-Sensoren, die schon lange überfällig waren. Und wir konnten auch die ganze Hardware, die wir 2017 schon eingekauft haben, die lange schon abbezahlt ist, konnten wir endlich mal irgendwo einbauen in einen Roboter und tatsächlich für etwas Produktives verwenden. Und damit man ungefähr einen Eindruck hat, was sieht jetzt dieser Roboter tatsächlich? Also dieser R2X-Roboter und auch der andere Stereo-Roboter, der sieht im Wesentlichen diesen ganzen Bereich mit der rechten Kamera und mit der linken Kamera. Und natürlich mit dem Doppelperiskop sieht er einen wesentlich kleineren Bereich. Da sieht er nur diesen Bereich in der Mitte. man sieht auch, wie schon gesagt, aber obwohl er so einen kleinen Bereich hat, kann man tatsächlich die Trainingsdaten, die wir gesammelt haben für diese Stereo, für die großen Roboter, kann man einfach reduzieren und nochmal trainieren und man kriegt relativ gute Resultate. Ich habe mir am Anfang gedacht, das kann doch nicht funktionieren, ja, wenn er nur so ein kleines Drittel hat, aber es funktioniert tatsächlich ungefähr gleich gut, ja. Es ist erstaunlich, aber anscheinend reicht das, wenn man ungefähr 10 Stunden Daten. Ich erzähle nachher gleich, wie wir die Daten gesammelt haben. Und die Tiefenkamera, das ist so ein klassisches Selfie, nicht? Man hat den Roboter in der einen Arm und schaut sich an und dann, das ist so die Tiefenkamera von RealSense, sieht man auch. Also sie geht halt erst ab so 20, 30 Zentimeter, liefert sie Tiefendaten, also dieser Teil ist ziemlich verrauscht und dann hat man halt die entsprechenden Distanzen. Und die haben wir in der Mitte montiert zwischen den beiden Stereokameras, dass man möglichst großen Overlap hat, nicht? Weil die haben also auch ungefähr 60 Grad horizontal, 40 Grad vertikale Winkel, so wie die Standard-Stereokameras. Und wenn man sie in der Mitte montiert, hat man sozusagen den größten Overlap, man kann den größten Bereich kalibrieren auf allen drei Kameras. Und ja, das sind die zwei Papers, die wir bisher gemacht haben. Es war mein Ziel, immer mit der ToyCollect-Plattform alle zwei Jahre ein Paper zu schreiben. Ich bin jetzt ein bisschen hinten, ich muss dieses Jahr schauen, dass ich mich dazu nehme, dass wir noch ein Paper schreiben können, aber so, das ist der Plan. Und das sind die Trainingsdaten, die wir gesammelt haben. Ja. Also wir haben also diese ich habe einfach den Studenten gesagt, sie sollen mit den Robotern herumfahren und ausweichen mit gewissen Kriterien. Das heißt zum Beispiel ungefähr bei der gleichen Distanz von einem Hindernis ausweichen. Also wenn ich gerade auf ein Hindernis zugehe, ungefähr bei 30 cm soll ich nach links oder rechts ausweichen, je nachdem, wo mehr Platz ist. Ja. Und davon haben wir um die 7-8 Stunden von Trainingsdaten. Man sieht wir haben dann verschiedene Settings, nicht wie zum Beispiel also R2X ist der Indoor-Roboter, der hat eben eine Indoor-Aufnahme gemacht, die haben ein bisschen draußen auch im Garten herumfahren lassen, dort wo Granit ist, natürlich nicht im Gras kann er sich kaum bewegen und natürlich den anderen Roboter, den größeren, den haben wir auch entsprechend fahren lassen und wir haben da eben, das ist die Anzahl der Frames, die wir haben, also ungefähr bei 8 bis 10 Frames pro Sekunde und das sind dann circa 7, also ungefähr 2 Stunden zum Beispiel, was wir als Trainingsdaten verwendet haben von R2X und nur, ich glaube, eine halbe Stunde für das Outside-Dataset. Und das haben wir fürs Training verwendet, dort, wo DL-Train steht, diese drei. Und die anderen haben wir für die Evaluierung verwendet. Und wir haben eben versucht, verschiedene Beleuchtungen, also zum Beispiel bestrahlenden Sonnenschein zu fahren, bewölkt auch wenn es sogar leicht regnerisch ist und halt versucht, das möglichst abzugleichen. Also auch unter zum Beispiel mit Tageslicht indoors zu fahren, halt dort, wo man Fenster hat natürlich und eben das möglichst die Trainingsdaten möglichst divers zu gestalten und haben auch versucht, möglichst lange durchzufahren, bis man dann wirklich einen Schnitt hat. Also man hat versucht, möglichst lange zu fahren und sowas, bevor wir dann wirklich neu, damit wir möglichst lange kontinuierliche Sequenzen haben, ja. Und wenn man jetzt vergleicht, das Modell gegen, also die blaue Linie in der Mitte ist sozusagen die Lenkbewegungen des Fahrers sozusagen, wohin der gelenkt hat. Und das Rote ist, was das Modell jetzt transferiert. Da sieht man, in einigen Fällen stimmt sehr gut überein, nicht? Zum Beispiel hier in diesem Bereich und in anderen Bereichen lenkt er einfach in die andere Richtung. Aber es kann auch einfach nur daran liegen, dass in dieser Situation einfach man in beide Richtungen ausweichen kann. Wenn ich in der Mitte ein Hindernis habe, ist es egal, ob ich links oder rechts fahre. Aber natürlich, der Fahrer muss sich für eine Richtung entscheiden und das Modell entscheidet sich dann vielleicht für eine andere Richtung. Aber alles in allem funktioniert es recht gut und das gleiche mit Outdoor-Roboter, wobei man sieht, beim Indoor-Roboter sieht man, es gibt praktisch nur Winkel, also er lenkt entweder maximal nach links oder maximal nach rechts, es gibt fast nichts dazwischen, außer hier ein, wo er halb lenkt und beim Äußeren sind die Winkel diverser, das kann einfach daran, vielleicht einfach daran liegen, wie man mit diesen Robotern umgeht, dass man einfach Indoors vielleicht einfach stärker lenkt, nicht, dass das möglicherweise in den Trainingsdaten liegt. Und es ist auch tatsächlich im Outdoor-Setting etwas besser. Das kann einerseits daran liegen, dass natürlich Outdoor halt die Bilddaten sehr viel diverser sind als Indoor, nicht? Weil die Parkettboden schauen natürlich immer gleich aus oder die Wände, die haben sehr wenig Informationen und Outdoor ist natürlich, wenn man jetzt Gräser hat, Wiesen, Bäume, Zäune, Steine, dann hat man halt sehr, sehr viel mehr Informationen. Auch der Gartenzaun natürlich schaut immer ganz anders aus und das war dann unsere Erfahrung. Und beim zweiten Paper haben wir uns eigentlich nur angeschaut, wo sozusagen, jetzt haben wir schon diese ganzen Stereodaten aufgezeichnet. Es gibt verschiedene Communities, die versuchen, aus Stereodaten Tiefeninformationen zu rekonstruieren. Können wir das verwenden für Obstacle Avoidance? Und dann haben wir halt ein kleines Sample von diesen Bildern herausgenommen und haben es dann qualitativ analysiert. Und wie man sieht, es funktioniert nicht wirklich gut. Ich habe hier ein paar Beispiele. Also das linke ist das Stereo View, der sozusagen vom Roboter aufgezeichnet wurde. Und das ist zum Beispiel eine gute Rekonstruktion, nicht? Wo man jetzt sagt, okay, da hat man den Stuhl drauf, den Stuhl, diese Sachen funktionieren relativ gut, das könnte man verwenden für Obstacle Avoidance und hier ist schon deutlich schlechter, ja, da wüsste ich jetzt nicht, okay, wo ich jetzt hinfahren kann, es ist auch teilweise, man sieht, das ist ein großes Problem, Reflexionen sozusagen auf dem Parkettboden, auf dem Fliesenboden, wo dann das System glaubt, hoppala, da ist ein Hindernis, das wird nicht wirklich gut erkannt und hier auch nicht so gut, die ganzen Bäume werden nicht erkannt, der Baum, der da in der Mitte ist, der ist überhaupt nicht sichtbar, ja, also da können wir gerade drauf zufahren und das sind halt die Sachen, wo es wirklich schlecht funktioniert und die sind typischerweise mehr als die Hälfte, ja, also hat nicht wirklich und was wir daraus geschlossen haben, war eigentlich, dass eben, wenn wir jetzt ein Deep Learning System end-to-end trainieren auf Obstacle Avoidance, dann ist das nicht wirklich kompetitiv, da so SLAM oder spezialisierte Sensoren zu verwenden. Und sogar State-of-the-Art Stereo View Algorithmen, die tatsächlich nicht schnell genug waren. Ja. Also diese Algorithmen, die haben teilweise eine Laufzeit von ein paar Minuten. Ja. Also um diese Bilder zu bekommen, brauche ich ein paar Minuten Rechenzeit auf einem modernen Rechner, nicht auf dem Raspberry Pi. Also die werden sowieso zu langsam, aber selbst die sozusagen, die in den ganzen Challenges eben dann 2022 oben HitNet war, glaube ich, auf der Top, unter den Top 3, es war das stärkste Modell in diesen Competitions, wo der Open Source verfügbar war und das ich selber anwenden konnte. Ich glaube, es war auf Platz 3 und wie schon gesagt, einige Minuten pro Laufzeit, aber das hat eigentlich nicht gut funktioniert, weil eben noch immer 50% der Frames nicht brauchbar sind und das war eigentlich der Grund, wo ich gedacht habe, okay, wir müssen jetzt Obstacle Avoidance ernsthaft angehen, wenn wir mit diesem Projekt weitermachen. Also haben wir eine Tiefenkamera ergänzt, eben die mechanischen Bumper-Sensoren, die übliche Methode und natürlich auch die magnetischen Motorencoder, damit, wenn jetzt der Roboter irgendwo hängen bleibt und die Motoren stehen bleiben, dass er erkennt, dass er ein Hindernis hat und dann entsprechend auch zurückfahren kann und ausweichen. Ja. Das ist eigentlich der Grund. Ich habe es jetzt nicht erwähnt, aber man kann jederzeit Fragen stellen und so, wenn es Fragen gibt, ist es besser, als wenn wir da zum Ende warten. Ja. Und die Roboter, die man im Moment bauen kann, also im Prinzip kann man alle Roboter bauen, außer die ganz neuen, wo ich noch nicht die Pläne zusammengestellt habe. Also es gibt einige, wie zum Beispiel den 1er würde ich nicht mehr bauen, wegen dieser schiefen Kameraposition und den 1.1 und den 1.3 ist immer das Problem. Der Grund fürs 3D gedruckte Chassis war eigentlich, wir haben immer Gehäuse gekauft für einen Roboter fürs nächste Jahr und dann im übernächsten Jahr waren die dann nicht mehr verfügbar. Deswegen, das ist halt auch blöd, weil man dann immer alles anpassen muss, die Schraubenpositionen, die Kamerapositionen und so. Das war eben der Grund, warum wir mit den 3D-Gehäusen eigentlich angefangen haben. Und dann, wie schon gesagt, die 1.2er ist eigentlich nicht gut geeignet, weil sie sich dauernd verstellt bei jeder Kollision. Und beim 1.2.1er braucht man 2 Raspberry Pi Zero W oder W2. Und die haben blöderweise, die brauchen die Pins auf der Rückseite gelötet, einen gebogenen Pins in die Richtung. Das ist relativ trickreich, wenn man das selber machen muss. Das ist, glaube ich, die größte Challenge. Und davon braucht man 2, nicht? Weil es geht sich nicht vom Platz her nicht anders aus. Und muss die Stecker entsprechend dann auch entsprechend kurz genug machen. Und das ist halt ein bisschen eine Challenge. Also wenn man sich damit beschäftigen will, rate ich wirklich dazu, dass man die neueren Roboter nimmt. Also falls es jemand interessiert, also der 2.0er basiert auf der Daku-Roboter-Plattform. Da braucht man eigentlich keinen Plan, da kann man im Prinzip jedes Evaluationsboard draufgeben, man braucht einen Haufen von Schrauben. Wichtig ist, dass man selbst diese Schrauben nimmt, also Muttern nimmt, die so ein kleines Plastik drin haben, dass sie nicht runterfallen, weil das, was uns am Anfang immer voll oft passiert ist, ist, dass wir mit dem Roboter eine Weile herumgefallen sind, dann haben ein paar Schrauben gefehlt, ja. Also man braucht unbedingt diese Self-Locking Nuts, ich weiß nicht, auf Deutsch heißt das, glaube ich, selbstsichernde Muttern. Das ist ganz essentiell, weil man sonst einfach jedes Mal, wenn man da ein paar Minuten fährt, dann gleich ein paar verliert und die wieder austauschen muss. Man braucht meistens eine M2,5 und M2 sollten reichen, wenn man da eine große Set besorgt. Und ja, also man braucht eigentlich fast noch ein Gewicht. Und jetzt natürlich die neue Generation schaut jetzt so aus, dass man im Prinzip die Stereo-Kameras hat wie bei den anderen Modulen. Man hat eben die Tiefenkamera, in diesem Fall haben wir eine Intel RealSense genommen, aber wir können natürlich das Gehäuse anpassen und halt die zwei LEDs in der Mitte und natürlich die Bumper-Sensoren und wir haben statt üblichen Federn haben wir einfach magnetische, also wir verwenden einfach zwei Magneten, die sich ineinander abstoßen als Feder. Und da kommt dann ein zweites Teil noch drauf, wo die dann wieder drauf sind, wo dann, das ist der eigentliche Bumper, der dann dagegen stellt. Und hier hinten, man sieht es nicht wirklich gut, ist dann das Stereo-Pi und links und rechts das Fahrwerk. Und ja, wie schon gesagt, V1.4 ist praktisch fertig. Also da habe ich zwei Exemplare von diesem Roboter mit fertig zusammengebaut. Und das 1.5 ist Stereo-Pi V2, wir haben es ausgedruckt, wir haben es rudimentär getestet, aber wir müssen vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten ändern am 3D-Modell. Und das ist ein Future Work von einer früheren Folie. Da kann man sehen, okay, was haben wir schon gelöst? Also was wir gelöst haben, ist eben, dass wir die Roboter mit einer Tiefenkamera ausgestattet haben und eben mit Stereo-Pi integriert haben und eben Bumper-Sensoren integriert haben und eben auch, ja, das war es eigentlich. Und was jetzt unser nächster Schritt ist, ich habe erwähnt, ja, ich sollte eigentlich dieses Jahr noch ein Paper schreiben über diese Geschichten. Und was ich natürlich machen kann mit dieser Plattform, ist jetzt, dass das System automatisch lernt, Obstacle Avoidance. Ja. Also man kann jetzt die Bumper, die Stereo und die Tiefenkamera zusammennehmen und kann jetzt entweder mal probieren, was heißt das, wenn wir nur die Tiefenkamera verwenden für Obstacle Avoidance, können wir sozusagen das System mit den Bumper-Sensoren trainieren. Das ist, wenn es irgendwo dagegen fährt, dann fährt es zurück, schaut mit der Tiefenkamera, in welche Richtung es fahren kann, macht ein Bild und verwendet das als neue Trainingsdaten. Dann fährt das System also zwei Stunden rum und generiert seine eigenen Trainingsdaten. Und das ist die Frage, wie kommen wir damit mit dem Deep Learning Modell weiter? Wie geht das dann rauf? Wird das System eines Tages in der Lage sein, ohne Kollisionen zu fahren? Und die zweite Methode ist natürlich, wie schon gesagt, die Tiefenkamera direkt zu verwenden. Das ist natürlich auch eine Option. Und das ist auch, wo ich jetzt zurückgehe, auf das 2014, auf unsere ursprüngliche Idee, dass wir unter der Couch aufräumen und zwar automatisch, also nicht mit Fernsteuerung. Mit Fernsteuerung ist, wie schon gesagt, das Problem ist gelöst schon lange. Und das müsste eigentlich funktionieren, wenn wir noch einen Sensor draufgeben und sagt, okay, sind wir unter der Couch oder sind wir nicht, dass einer nach oben schaut und uns sagt, ob es dunkel ist oder hell. Und dann können wir das so in der Art machen, nicht? Also der fährt herum zufällig, bis es dunkel ist, dann schaltet er die LEDs ein und dann brauchen wir im Prinzip nur mehr ein Deep Learning Modell, das sagt, okay, welche Objekte können wir verschieben, welche können wir nicht verschieben. Die wir nicht verschieben können, um die fahren wir herum und die wir verschieben können, die fahren wir dagegen, bis wir wieder im Hellen sind. Das klingt jetzt mal nach bis eine gewisse Zeit passiert ist, wo wir keine Objekte mehr gesehen haben und dann ist unter der Couch sauber. Das ist schon mal ein, ich meine, wie schon gesagt, das ist jetzt eine grobe, aber ich denke mal, das könnte möglicherweise funktionieren. Also das wäre das nächste Ziel. Und in weiterer Zukunft ist es schon so, dass wir derzeit die ganzen 3D-Modelle zum Beispiel machen wir mit Autodesk Fusion 360, glaube ich. Und da würden wir gerne eben auf FreeCAD wechseln. Leider habe ich den FreeCAD, der Stand von FreeCAD war leider heute nicht besetzt, deswegen konnte ich den nicht fragen, aber ich schreibe ihm einfach eine E-Mail, weil das ist eigentlich das, was wir verwenden, was nicht Open Source ist. Und wegen Open Hardware ist, es gibt tatsächlich Open Hardware Motor Controller, die man verwenden könnte. Man kann auch vom Stereo-Pi V2 sozusagen eine Variante machen, wo der Motorcontroller drauf ist. Beim Voltage-Converter wird schon sehr trickreich, weil das sehr spezielle Komponenten sind und weil das ein bisschen schwierig zum Zusammenbauen ist. Open Hardware, elektrische Motoren ist eine sehr große Herausforderung, die Technologie dafür zu machen und die Dokumentation und so. Wir planen auch eben Baseplate-Varianten für andere Tiefenkameras und Plattformen zu machen, wie zum Beispiel für die Intel RealSense D405, die allerdings keine aktive Tiefenkamera ist, sondern eine passive, und fürs Jetson Nano. Und das wäre und die nächste Geschichte wäre auch, dass wir planen eben, wir haben schon verschiedene Versuche gemacht, ich habe ein paar Schüler gemacht, die haben eine eine Diplomarbeit geschrieben über die Verwendung von leitfähigen Filament. Das funktioniert leider auch nicht. Also die Idee ist, dass man von den Kabeln wegkommt, ja, weil das meiste Arbeit, diese Roboter zusammenbauen, sind die ganzen Kabel zu krimpen, richtige Länge zuschneiden, schauen, dass sie funktionieren, etc. etc. Ist die Frage, ob man zum Beispiel beim Prusa XL 3D-Printer einen eigenen Druckkopf designen kann, der mit leitfähiger Tinte arbeitet und diese Kabel uns dann automatisch ersetzt. Also zumindest für die Sachen, die nicht so viel Strom brauchen. Für Stromkabel sehe ich schwarz, sage ich, die werden wir weiterhin haben, aber das erschlagt schon 90% der Kabel, die jetzt im Roboter herumhängen. Und dann könnte man tatsächlich den Roboter sehr, sehr viel schneller und fast automatisch zusammenbauen. Und damit man sich das vorstellen kann, was ist jetzt das modulare Gehäuse? Also wir haben was wir vorher gesehen haben, ist dieser Teil von vorne, nicht mit den ganzen Komponenten. Das ist der Bumper, der im Prinzip vorne drauf gesteckt wird. Wir haben links und rechts ein Fahrwerk, wo dann die Motoren drin sind, die kommen dann hier hinein. Und halt der Deckel, mit dem man es dann zuschreibt, das ist alles Clip-Mechanismen. Wir haben zwar noch zusätzlich ein paar Schrauben, um das Ding zu fixieren, insbesondere hinten, also hier links und rechts haben wir Schrauben, bei den Kameras haben wir Schrauben, damit sie sich nicht verschieben können, weil es hängt davon ab, in welchem Drucker man es druckt, aber manchmal, wenn man es druckt, sind die relativ locker, die Kameras, und deswegen ist hier und hier eine Schraube, damit du sie fixieren kann. Das gleiche für die Tiefenkamera, und das sollte eigentlich ausreichen, um das Ding systematisch zu verwenden für die unterschiedlichsten Anwendungen. Und das ist, was ich jetzt mit habe. Jetzt bin ich noch nicht, wegen dieser Audio-Geschichte bin ich noch nicht dazu gekommen, das Ding auszupacken, aber das werde ich jetzt tun und dann so, also ja, Momentchen, das ist ein bisschen schwer. So, jetzt muss ich schauen, welchen Roboter ich verwende, den gelben oder den rosanen. So. Ja, also den kann ich durchgeben, da kann jemand mal schauen, wie dieses Ding ausschaut. Und mit dem anderen tun wir jetzt Test fahren. So. Der wurde schon sehr viel länger verwendet. Ja. Also vielleicht müssen wir hinten die Sachen ein bisschen verstärken und so, weil ja. Aber der wurde auch mit einem 13 Jahre alten 3D-Drucker gedruckt. Also das ist eine richtige Herausforderung, mit so alten 3D-Druckern diese Sachen noch überhaupt zum Laufen zu kriegen. Also mit einem modernen 3D-Drucker schaut das Ding natürlich wesentlich besser aus. So, Momentchen. So, und jetzt. Und der Einschaltknopf ist von der Seite. Und ups. Okay. Können wir den Roboter tauschen? Die sind im Prinzip baugleich, aber aus irgendwelchen Gründen will sich der nicht einschalten lassen. Okay, der läuft gut. Sie haben das sicher schon gehört. Also das ist im Prinzip so eine Art Deadman-Switch. Wenn er diese Fernsteuerung nicht findet, dann fährt er nicht los, der Roboter. Ja. Also wenn die KI die Welt übernehmen, nimmt man diese Fernbedienung und schaltet sie aus. Ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber es ist gut, wenn man das vorgesehen hat. Und sonst ist einfach pure Faulheit, weil wenn jetzt der Roboter sich irgendwo verfahrt oder irgendwo festklemmt, brauche ich ihm nicht nachklettern, sondern ich gehe einfach drauf und steuere ihn. Ja. Aber sonst, wie schon gesagt, es passiert nichts, wenn ich jetzt das Ding einfach liegen lasse. Er braucht einfach nur einen Kontakt. Und das Einzige, was ein bisschen Nachteil ist bei der Raspberry Pi Plattform, ist wirklich, die Bootzeiten sind halt schon nicht so happig. Also bis das Ding mal losfährt, vergeht einige Zeit. Das ist natürlich ein bisschen ein Nachteil. Das sollte ich mir auch mal anschauen. Da gibt es hier irgendwelche Fastboot-Geschichten für Raspberry Pi, mit denen man das ein bisschen beschleunigen kann. Ja, ja, jetzt müssen wir. So, Verbindung hat er schon. Wenn er fertig geladen hat, blinkt er kurz mit den LEDs. Daran kann man erkennen, er ist fertig zum Fahren. Aber wie schon gesagt, etwas Geduld. Ist das hier ja die richtige Fernbedienung? Passt. So.
Räder und die Threads um die Räder rum, also sind die auch gedruckt?
Nein, die sind nicht gedruckt, wobei wir haben es uns überlegt, man könnte es wahrscheinlich auch drucken, ja, weil es ist einfach, aber die haben wir einfach von der Zumo-Roboter-Plattform genommen, weil da hatten wir so viele davon und so. Aber die Ketten könnte man definitiv, man könnte sicher die zwei Teile auch noch drucken. Ja. Die Schrauben braucht man noch immer. Also. Ja. Er hat noch nicht aufgeleuchtet, oder? So. Ah, jetzt fahrt er. Ja, das Blaue mag er anscheinend sehr gern. So. Ich tue ihn mal ein bisschen interessantere Position fahren. So, ein Momentchen. Wo er auch tatsächlich Hindernisse hat. Ah, ist ein bisschen blöd zum. Ja. Also, ich wollte hinzufügen. In den Trainingsdaten ist der Roboter halb so breit, ja. Also man merkt es manchmal, dass er einfach knapp daneben fährt, weil er anscheinend natürlich noch immer glaubt, dass er nicht so, jetzt ist er doppelt so breit wie vorher, ja. Also wir müssen da sicher nachtrainieren, sage ich. Und ja. Wie schon gesagt, ist keine Fernbedienung, es ist einfach nur, ja. Bisschen interessantere Umgebung wäre gut, es ist alles blau, ein Blau im Blau, ja. Und das ist im Prinzip die Kombination von diesem Deep Learning Modell, das wir 2020 publiziert haben, das eben für einen halb so breiten Roboter getuned wurde. Hier sieht man es wieder. Und halt ein Fallback, also wenn er mit den Bumper-Sensoren wo dagegen fährt, dann macht er einfach zufällige Ausweichbewegungen nach hinten. Und wenn er, sollten die Motoren stehen bleiben, das passiert meistens nur, wenn er sich irgendwo unten verklemmt. Ich glaube, das kann hier gar nicht passieren, weil alles zu hoch ist. Dann bleibt er auch, dann fahrt er auch zurück, nicht? Also, falls er irgendwo unten hängen bleibt. Ja, und so. Ja. Ich hoffe, die Crew, ihr sagt uns, wann die Zeit aus ist. Nichts mehr. Bis wann? Hm? Oh, okay, dann haben wir noch 15 Minuten Zeit, genau. Also, wir lassen den Roboter einfach fahren. Er fährt eh allein und wenn irgendwas ist, können wir das Ding machen. Ja, jetzt gibt's. Ja, gibt es Fragen? Ich habe ja auch, wie schon gesagt, einen auseinandergebaut. Da sieht man dann ungefähr, wie diese Sachen intern zusammenbauen, weil die mag ich. Wir könnten eigentlich auch einen aufmachen. Könnten wir die auch machen, Momentchen. Aber, das ist schlecht. Hat jemand einen kleinen Schraubenzieher mit? Ich habe nämlich mal. Schauen wir mal. Es ist nämlich so, dass ich. Seit ich mal mein ganzes Schraubenzieher-Set beim Luxemburger Flughafen verloren habe, traue ich mich keine Schraubenzieher mehr mitzunehmen. Das ist zu dick, glaube ich. Ich glaube, das ist zu dick dann. Okay. Wir nehmen einfach den anderen. Also das ist zwar der V2, aber ja, ich bräuchte ein bisschen ein größeres Fläche, das ich da zur Verfügung habe. Okay. Momentchen. Okay, gibt es einen von den halbwegs gerades? Nein, gell? Nein. Okay. Dann sieht es keiner. Also, das ist. Ja, das wäre nicht super. Also, mein Assistent, das Publikum. Genau, also, das funktioniert so, dass eben hier vorne eben Kameras, die LEDs, die Tiefenkamera hier vorne. Und dann haben wir eben aus China von Alibaba haben wir so ein kurzes Kabel besorgt, weil die Intel Resense Kamera besteht immer aus einem Kamerateil und hinten aus dem Analysemodul, das dann USB-Anschluss hat. Und hier kommt dann die Stereo PV2 hinein. mit einem riesigen Kühlkörper und links und rechts halt die Motoren. Momentchen, aber diese Komponenten sollte ich alle haben, das kann man sich so ein bisschen vorstellen. Bitte.
Der hat noch eine Dokumentenkamera.
Ausgezeichnet. Bitte nicht draufstehen. Oben ist er nicht, ist er nicht sicher. Hey, das ist, ihr seid ja voll cool ausgestattet. Muss ich ehrlich sagen.
Okay. Und dann
ja, genau, das wäre gut, ja, passt. Mhm. Oh, okay, ein bisschen. Wo muss ich da umstellen? Ach so. Momentchen, da kann ich rauszoomen, okay. Ich glaube, jetzt haben wir es vollständig, genau. Also, man muss sich das so vorstellen, dass man hier jeweils die zwei Motoren drin hat, natürlich mit Kabel. Die Kabel habe ich jetzt nicht mit, weil die muss ich erst machen, die Kabel. Dann hat man hier, oh, das habe ich leider nicht rausgegeben, aber im Prinzip gehört das dann hier drauf sozusagen. Also wenn man diese Support, muss man natürlich entsprechend entfernen vorher. Dann kann man das so draufstecken. Und hier vorne eben die Bumper-Sensoren mit den Magneten, die bereits geklebt sind, die werden einfach da vorne drauf gesteckt und dann noch ein bisschen. Und dann hat man diese Mechanismen und hier und das Stereo-P kommt hierher. Und Kameras habe ich anscheinend auch keine mit. Ja, also Kameras müssen wir jetzt weglassen, aber wir haben jetzt hier den Motorcontroller und den Voltage-Converter, also wo der Akku angeschlossen wird. Diese zwei Sachen werden derzeit fix eingeklebt. Es liegt auch daran, dass der Motorcontroller schon obsolet ist, also werden wir auch auf einen neuen umsteigen müssen. Wir haben zwar noch 5 oder 6 Stück herumliegen, aber dann ist aus, weil der wird nicht mehr produziert. Der neuere ist ein bisschen kleiner, da werden wir vielleicht auch noch was überlegen. Derzeit nehmen wir einfach Heißkleber und vielleicht ein kleines Stück Karton und kleben den hier ein. Und das Zweite, was jetzt kürzlich jemandem aufgefallen, genau, und das Zweite natürlich auf der anderen Seite. Und dann halt wird von hinten sozusagen das drüber gesteckt. Ich wollte nur kurz mal demonstrieren den Clip-Mechanismus. Da muss ich es leider wieder auseinandernehmen. Also wir hatten früher immer Schrauben von dem links und rechts, um das Fahrwerk zu befestigen. Aber tatsächlich funktioniert das jetzt auch sehr gut mit dem Clip-Mechanismus. Also man kann hier, Momentchen, ist das die richtige Seite? Ja. Man hat hier unten, also hier, ich weiß nicht, ob man das gut sieht, hier auf dieser Seite hat man so eine Vertiefung und unten das gleiche, wo es ein bisschen länger ist. Und man kann dann hier einfach das so hineinklippen. Wie schon gesagt, das ist vom 13 Jahre alten 3D-Drucker gedruckt. Also das gelbe Modell ist von einem ganz aktuellen Drucker gedruckt. Das funktioniert natürlich deutlich besser. Und jetzt braucht man eigentlich nur noch mehr das hier und kann dann hinten von links und rechts das draufgeben. Momentchen. Es hat absichtlich ein bisschen eine Spannung, damit es gut zusammenhält. Und dann kann man es von hinten drauf schieben. Ups, man muss natürlich aufpassen, dass der Bumper nicht nach oben ausweicht. Und dann hat man sein leeres Robotergehäuse. Also das schaut dann so aus und hat halt sozusagen dann die entsprechenden. Das sieht man jetzt nicht gut. Ja, und halt hinten die für die Lüfter, die Auslässe. Und das halt eigentlich so relativ gut. Wie schon gesagt, wenn man damit jetzt Tage, wochenlang fährt, vielleicht müssen wir noch ein bisschen was adaptieren. Also was sicher gut ist, ist hier hinten diese zwei Schrauben. Weil dadurch das Ganze besser zusammenhält mit der Zeit, weil mit der Zeit nämlich manchmal, wenn man eine starke Kollision hat, dann gehen diese Dinger raus, das passiert dann nicht mehr. Also wobei jetzt halt im Moment halt sehr gut, also wie man sieht. Ja, gut, ja, kann ich auch durchgeben, dann kann jemand, das ist einfach. Genau. Ja, gibt's Fragen, Anmerkungen, Beschwerden?
Studium schon? Ja, moin, cooles Projekt. Ich überlege auch schon, bei welchen Schulen ich das mal anfrage.
Jederzeit, gerne. Ja, also wie schon gesagt, wir...
Zum Basteln, glaube ich, echt cool. Ich wünschte, meiner Zeit hätte sowas gegeben.
Ja.
Du hast vorhin gesagt, dass ihr auf Jetson Nanos umsteigen wollt.
Naja, das Jetson Nano ist, wir haben schon zwei davon zu Hause, aber es hat zwei Probleme. Es hat keinen Stereokameraanschluss, dafür hat es einen USB-3-Anschluss. Man könnte auf diese Intel ReSense-Kamera mit integrierten Stereokameras umsteigen. Wäre jetzt keine große Arbeit. Die sind, glaube ich, genau identisch. Man bräuchte, glaube ich, gar nichts umbauen. Außer halt natürlich die Halterung für das muss man natürlich komplett neu machen, die Halterung. Aber diesen mittleren Teil müsste man halt neu machen. Und das zweite Problem ist halt, dass das Jetson Nano einerseits sehr heiß wird mit dem Kühlkörper, also heißer als ein PLA normalerweise verträgt. Also muss man sich überlegen, ob man es mit ABS macht oder ob man halt es oben offen macht zum Beispiel. Und das zweite ist, wir können diese Höhe nicht, mit Jetson Nano diese Höhe zu halten, ist schwierig. Ja? Da müssten wir eigene Kühlkörper, weil der Standard-Kühlkörper, der mitgeliefert wird, der tragt schon ziemlich auf. Ja? Das wird schwierig, das so niedrig zu halten mit dem Jetson Nano.
Wie viel Watt kann der Rechner denn verbrauchen? Ich frage deswegen, ich habe ziemlich viel mit Nvidia-Zeugs gemacht und ja. Die Softwareunterstützung ist grauenhaft. Also ich kann jedem nur mal empfehlen, Nvidia Linus Torvalds zu googeln, das Bild ist nach wie vor.
Ja, ja. Nein, ich habe es zu Hause, ich habe es mal kurz testet, ich habe sonst nichts damit gemacht, aber wie schon gesagt, der offizielle Kühlkörper ist einfach so hoch, ja. Also da müssten wir schauen, ob es gibt wahrscheinlich irgendwas Kleineres, ja.
Also wenn das vom Powerbudget hinpasst, würde ich mal empfehlen, sich von Intel die Nook-Plattform anzugucken.
Ja.
Also ist jetzt von Asus, glaube ich, übernommen worden und da gibt es inzwischen auch Varianten, die eine GPU integriert haben, die für diese Dinge
ja, ich bin, schnell genug sein sollten. Ich bin offen, weil ich war lange Zeit ein großer Fan von der Raspberry Pi-Plattform. Es war cool, was man am Raspberry Pi 1 machen konnte mit dieser Hardware 264-Kompression und sowas. Und der 3B Plus kann man halt kleine Deep Learning Modelle, da gibt es einen 4er, der kann ein bisschen mehr, aber braucht halt auch doppelt so viel Strom.
Ja, eben deswegen.
Und beim 5er haben es dann die ganzen Sachen weggenommen mit H264-Kompression, Hardware-Kompression, ja. Die Dekompression, die ich natürlich nicht wirklich verwende, aber natürlich auch so Geschichten wie diese hardwaremäßig garantierte Synchronisation der Stereokameras ist auch weg, ja. Die ist jetzt in der neuen Version und hat nicht mal hohe Priorität, diesem neuen Programm, das jetzt nach Raspbian kommt. Das heißt, ja, ich schätze mal, dass wir noch bis 4 weitermachen und dann uns sowieso eine neue Plattform suchen müssen, ja. Also,
was die Peripherie betrifft, kann ich nur sagen, PC-Architektur, das ist die am besten.
Ja, natürlich. Also, wie gesagt, wir haben das auch mit USB 2.0. Es ist voll viel Arbeit. Ich habe auch damals auf dem Raspberry Pi Zero diese RealSense Library kompiliert. Es dauert circa 2,5 Tage. Es geht, ja. Es ist natürlich sehr, sehr langsam. Man kriegt eine Framerate von, ich glaube, ein Fünftel Frame, also alle 5 Sekunden kriegt man ein Frame raus. Aber es geht, ja. Es ist natürlich nicht wirklich brauchbar, ja. Also mit W2 ab dem Raspberry Pi 3B Plus kriegt man Daten raus, die man verwenden kann, ja. Weil so große Auflösungen braucht man eh nicht für Deep Learning. Es sind nicht riesige 2-4 Megapixel Bilder wird man da sowieso nicht reinkriegen und sowas. Und ja, aber wie gesagt, wir schauen auch andere Plattformen. Ich meine, es wäre halt meine Ambition, dass man diesen Mittelteil wirklich so lassen kann, dass man eigentlich nur dieses Ding verwendet. Also alles, was hier reinpasst, ist natürlich super. Ja. Und ich denke, ja, wir müssen es uns anschauen. Vielleicht kriegen wir Intel-Plattform auch unter. Ja. Wir müssen schauen, wie es von der Größe her. Ja, das ist cool. Na, das ist perfekt, ja. Also Vorschläge jederzeit per E-Mail oder persönlich und sowas, welche Plattformen wir als nächstes anpassen sollen und so, dann können wir das auch entsprechend machen, ja. Bin ich voll dafür.
Weitere Fragen? Anscheinend gibt es keine weiteren Fragen. Haben wir noch Zeit oder wie ist der?
Ein paar Minuten, oder? Drei Viertel hat es geheißen.
Ja.
Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Wir lassen den Roboter noch 2 Minuten fahren, oder? Und dann. Ja. Also was ich auch gerne, das Problem ist, er ist so klein, aber er kann nicht am Tisch fahren, weil er hat keinen Sensor nach unten. Ich habe einmal probiert, so einen Sensor zu machen, dass er nicht vom Tisch fällt, aber ich bin gescheitert. Das heißt, irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich habe es versucht mit diesen 1-Pixel-Tiefenkameras, da gibt es irgendeinen Chipsatz mit Infrarot-Reflektionssensoren. Also hat alles nicht funktioniert. Das war alles, hunderte Male ist der Roboter vom Tisch gefallen und so. Ja. vielleicht irgendwas Mechanisches, so mit einer kleinen Feder. Also ich weiß, dass das Bekannte von mir haben sowas gemacht mit einem großen Lego-Roboter. Die haben einfach so eine Rolle gemacht mit einem Gummiringerl, einfach das so nach unten drückt. Vielleicht ist das, was am besten funktioniert. Ja. Weil dann könnte man aber mit einem Tisch herum, oder schon groß. Wobei der ist schon fast ein bisschen zu groß für den Tisch. Also für diesen Tisch ist er sicher zu groß, ja. Also für diese Tische auch, ja. Also man braucht schon einen. Ja. Ja, es ist eigentlich jeder Schwerpunkt eher nach hinten, dadurch, dass die Batterie hinten ist und das ist schon, ja, es ist eher nach hinten. Also ich denke, das wäre weniger das Problem, denke ich. Er reagiert auch relativ schnell, also ich denke, das wäre, glaube ich, realistisch. Das könnte ich machen, ja. Mhm. So. Genau. Mhm. Ja, ich weiß nicht, aber also hier sieht man nochmal von vorne. Also das sind die zwei Kameras von der Tiefenkamera, das ist dort, wo das Infrarotsignal gesendet wird sozusagen. Also das ist so eine Time-of-Flight-Tiefenkamera, die zwei LEDs und die klassischen Stereokameras hier und hier auch, wie schon gesagt, und der kleine Kühlkörper, der essentiell ist. Also das allein plus die zwei Lüfter reduzieren die Temperatur locker um 10 Grad. Also. Jetzt ist irgendwo hängen geblieben, oder? Was ist denn? Vielleicht ist der Akku leer, ja. Ich glaube, ich habe doch diese Selbstentladungszeit irgendwie etwas unterschätzt. Ja, das ist der Nachteil. Wenn er kein Geräusch mehr macht, dann hört man nicht mehr, wo er ist. Ja. Das ist schon, ja, so ist er denn. Da ist er, genau. Ja. Obwohl, ja, er wird zu wenig Strom haben, das ist schon wahr, ja. Das ist. Der Klassiker. So. Ach. So. So, dann danke ich herzlich für die Aufmerksamkeit.